die Auslegung, die Lehre, die darin enthalten ist. Eines leuchtet euch ein, dass wir in Ägypten Fremdherrschaft haben. Das war der Pharao. In der Wüste war es die Eigenherrschaft, das Volk drehte sich um sich selbst und erst in Kanaan kamen sie unter die Gottesherrschaft. Und die Bibel sagt dem einen, dem natürlichen Menschen, dem fleischlichen Gläubigen und dem geistlichen Gläubigen. Und jetzt versteht ihr, warum das eine so wichtige Lehre ist und warum wir im Alten Testament an diesem Geschichtsrahmen so unendlich viel lernen können und lernen werden. So viel zur Einleitung und damit sind wir auf Seite 1 des Blattes, das ihr erhalten habt. 2. Mose. Ich werde das mal ausmachen, wir kommen später noch einmal zurück auf diese Zeichnung. Kommen wir zu Seite 1. Das 2. Buch Mose heißt auch Exodus. Wir wollen ja kurz Bibelschule auch ein bisschen Fachwissen mitnehmen, vor allem wenn wir uns mit Fachliteratur beschäftigen. Da findet ihr die Abkürzung in theologischer Literatur für 2. Mose mit X-Punkt. Und von daher finde ich, ist es wichtig, wenn manchmal auch Pastoren ein bisschen hochgeschraubt reden, dann sprechen sie nicht von 2. Mose, sondern sie sprechen von Exodus, Kapitel 12 und so weiter. Damit wir unsere Ohren dann richtig spitzen, es ist 2. Mose. Heißt zu Deutsch Auszug. Es zeigt, das 2. Buch Mose zeigt den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Nun nehmen wir einmal das Ende von 1. Mose. 1. Mose 46. 1. Mose 46. Eine interessante Aussage. Vers 4. Da sagt der Herr zu Jakob, ich will mit dir hinab nach Ägypten. Und ich will dich wieder heraufführen. 5. Da machte sich Jakob auf und so weiter und zog nach Ägypten. 2. Mose 1. 2. Mose 1. Wir beginnen mit einer Familie von 70 Männchen und beim Auszug haben wir ein mindestens 2,5 Millionen Volk. Denn wenn 600.000 waffenfähige Männer über 20 Jahre da gewesen sind, dann ist es ist viel höher. Aber wir wollen immer den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen. Dann sind es mindestens 2,5 Millionen gewesen. Das ist ganz wichtig für uns. Dieser Zug durch die Wüste, das war nicht eine große Sippe, das war nicht ein Nomadenstamm, der da durch die Wüste wanderte. Das war das größte Zeltlager aller Zeiten, das hier 40 Jahre lang in der Wüste zeltete mit über 2,5 Millionen Menschen. Und einer riesigen Anzahl von Vieh. Allein als sie die Midianiter besiegten, eroberten sie nur von den Midianitern fast 1 Million Tiere. Und wie viele müssen sie selber gehabt haben, denn der Midianiterstamm wird auf etwa 150.000 geschätzt, als er durch die Kinder Israel vor dem Einzug in Kanaan ausgemerzt wurde. Musste er nach göttlichem Gericht ausgemerzt werden. Also, wir beschäftigen uns nicht, wie uns die Wissenschaft oder manche Filme etwa vielleicht klar machen wollten, mit einer Sippenwanderung, Nomadenwanderung durch die Wüste,
sondern wir beschäftigen uns mit etwas menschlich Unmöglichem. Ein mindestens 2,5 Millionen Volk zieht durch die Wüste. Nun, dieses Volk ist aber in Fesseln, lesen wir in 2. Mose 1, wie das aussah. Sie dienten dem Pharao. Da heißt es in Vers 11, man setzte Fronvögte über sie, die sie mit schweren Diensten drücken sollten, denn man baute dem Pharao. Also ein Volk in Fesseln. Schlagen wir 1. Mose 15 schnell auf. Am besten halten wir immer die Finger in 2. Mose drin, dann brauchen wir beim Zurückschlagen nicht lange suchen. 1. Mose 15. Da haben wir den Bund Gottes mit Abraham. Und da heißt es in Vers 12, 13. Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass dein Same wird fremd sein in einem Lande, das nicht sein ist. Und da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Ah, interessant. Zwischen 70 Männchen und 2,5 Millionen liegen 400 Jahre. Also gehen wir zurück zu 2. Mose 1. Wenn wir 2. Mose 1, 1 ansetzen und dann 2. Mose 1, 8, dann müssen wir sagen, dass zwischen diesen 7 Versen 400 Jahre zusammengefasst. Jetzt müssen wir uns das praktisch vorstellen. Da unten schmachtet dein Volk in der Knechtschaft, über dem Gott gesagt hat, das Land Kanaan gehört ihm. Was für eine Botschaft für dieses Volk. Schlagen wir Kapitel 12 auf, 2. Mose 12. Wir wollen eine kurze Einteilung für dieses Buch finden. Vers 51. Also führte der Herr auf einen Tag die Kinder Israel aus Ägypten mit ihrem Heer. Sind wir damit einverstanden, dass wir Kapitel 1 bis 12 in Ägypten nennen? Denn 12,51 sind sie ausgezogen. Folglich handeln die 12 ersten Kapitel von Israel in Ägypten. Jetzt suchen wir weiter, schlagen wir Kapitel 19 auf. Sind sie also ausgezogen und in Kapitel 19, 1, im 3. Monat nach dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten kamen sie dieses Tages in die Wüste Sinai. Und wer die Bibel etwas kennt, weiß, dass zum Beispiel das ganze 3. Buch Mose am Sinai sich abspielt. Das ist ja nur direkte Rede Gottes. Hier haben wir 3 Monate. Für die Kapitel 13 bis 18 eine Zeitspanne von 3 Monaten. Ab Kapitel 19 würden wir sagen am Sinai. Und dann ist ganz leicht, dann ist Kapitel 13, 18 unterwegs. Also merken wir die Einteilung dieses Buches 1 bis 12 in Ägypten. In Ägypten, 13 bis 18 unterwegs und 19 bis 40 am Sinai. Das ist eine Einteilung, die man leicht behalten kann. Was hat sie für Vorteile? Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wo die 10 Gebote stehen, wo muss ich auf alle Fälle suchen, nach 19. Denn die 10 Gebote sind am Sinai gegeben worden. Will ich irgendwo irgendeine Plagen der Israeliten, der Ägypter in Ägypten nachlesen? Dann brauche ich gar nicht lange blättern. Suppen suche ich im Kochbuch unter Rubrik Suppen. Und so habe ich die Plagen in Ägypten unter dem ersten Teil Ägypten. Also die Einteilung eines Buches ist uns eine ganz enorme Hilfe. Jemand will zum Beispiel die Manna-Geschichte heraussuchen. Ohne dass ihr wisst, wo sie steht. Ihr werdet sie ganz schnell finden. Warum? Ich brauche nur die Kapitel 13 bis 18 schnell durchzublättern. In einem dieser Kapitel muss die Manna-Geschichte stehen. Denn die haben dort ihr Brot vom Himmel bekommen. Der Durchzug durchs Rote Meer. Könnt ihr sehen, sobald wir einen Geschichtsrahmen haben und diesen Geschichtsrahmen kapitelmäßig festgelegt haben, dann wird das Bibelauffinden relativ leicht. Und darum ist eine Einteilung eine ganz große Hilfe. Ägypten unterwegs und am Sinai. Das wäre die geschichtliche Einteilung, die geschichtliche Bedeutung. Wir haben auf Seite 1 unter Römisch 2 die Bedeutung. Die geschichtliche Bedeutung haben wir in der Einleitung angesprochen. Israel ist ein Volk geworden. 400 Jahre sind vergangen, 2,5 Millionen sind da in der Knechtschaft. Jetzt haben wir aber gelernt in der Einleitung, dass das Alte Testament von Jesus Christus spricht. Gibt es Jesus Christus im zweiten Buch Mose? Die untere Hälfte der Seite, oder die genau in der Hälfte der Seite, diese Einteilung, Passamal, Passalam, Manna, geschlagene Feld und so weiter, ist jetzt dran. Wer könnte 2. Mose 12, das Passalam, lesen, ohne an Jesus Christus zu denken? Wir werden das hoffentlich in der vierten, sonst halt morgen dann in der ersten Stunde miteinander studieren. Wir haben ein bisschen Gummi in diesen vielen Stunden drin. Ich möchte nicht schneller vorangehen, als wir folgen können. Oder zum Beispiel das Manna. Der Herr Jesus sagt, eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Ach so, das Manna kam auch vom Himmel. Das war nicht etwa Koriandersamen oder weiß ich, wie das genannt wird, von einem Terebintenstrauch ausgeschwitzte Kügelchen. Wie sollen 2,5 Millionen, muss man überlegen, in der Wüste davon leben? Lassen wir uns nicht so schnell durch Kritik unsicher machen. Nun, sobald wir das Passalam studieren, und nicht die Geschichte des Passalams, sondern das Passalam, Jesus Christus im Alten Testament, dann studieren wir nicht mehr Geschichte, sondern Heilsgeschichte. Wir studieren dann die Geschichte des Heiles oder des Heilands. Und so nennt man ein solches Studium eine heilsgeschichtliche Betrachtung. Ich kann also das zweite Buch Mose geschichtlich betrachten. Das müssen wir tun, um den Rahmen zu haben. Aber das zweite Buch Mose hat keine Bedeutung, wenn wir nicht die Geschichte unseres Heilandes darin entdecken. Ich muss ja die Knospe, die da ist, die muss ich ja studieren, wie sie denn im zweiten Buch Mose aussieht. Und im zweiten Buch Mose öffnet sie sich ganz gewaltig schon. Ich kann sehr viel entdecken. Denken wir beim Passalam etwa daran, wie der Herr Jesus am Kreuz hängend von den römischen Kriegsknechten die Beine nicht zerschlagen bekam. Denn es steht geschrieben, 2. Mose 12, du sollst dem Passalam kein Bein brechen. Der Hausvater in Israel durfte die Knochen nicht zerschlagen beim Passalam. Natürlich durfte das nicht sein, das war ja ein Schatten unseres Herrn Jesu. Und so konnte ihm kein Bein gebrochen werden. Der Apostel Paulus sagt zu den Korinthern in 1. Korinther 5, 7, die Stelle habt ihr hier, wir haben auch ein Passahlamm, das ist Christus, für uns geschlachtet. Also könnten wir jetzt hergehen und 2. Mose, Geschichtsrahmen, zur Seite schieben und wir studieren nur Jesus Christus im 2. Buch Mose. Dann würden Themen wichtig wie Passahlamm, Manna, geschlagener Felsen, Stiftshütte, der hohe Priester. Ihr habt immer die neutestamentlichen Stellen dahinter. Wir werden das gar nicht schaffen, das alles aufzuschlagen. Sonst bleiben wir die ganze Woche nur in 2. Mose 1 bis 19 oder 18 hängen. Das sind die Hinweise. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, das 2. Buch Mose zu studieren, nämlich das, was wir eben in 1. Korinther 10, 11 lasen. Das Alte Testament ist uns geschrieben zum Vorbild. Vorbild. Also, ich sitze jetzt zu Füßen des Volkes Israel und sage dem Volk Israel, du, erzähl mir mal ein bisschen, wie das damals war in Ägypten. Ich möchte etwas lernen bei dir. Und dann kommt das zustande, was wir eben vorhin schon sagten. Dann wird der Auszug aus Ägypten, das wichtigste Datum im Leben des Volkes Israel, zu einem gewaltigen Vorbild für meine Bekehrung, die das wichtigste Datum in meinem geistlichen Leben als Christ bedeutet. Denn an dem Tag bin ich frei geworden von der Knechtschaft Satans, um Gott zu dienen. Und das nennt man, wie ihr auf der Hälfte der Seite 1 sehen könnt, die typische oder die symbolische Bedeutung. Dann ist Mose der Mittler zwischen Gott und Israel. Und der Mittler zwischen Gott und uns ist Jesus Christus. Jetzt schlagen wir Johannes 1,17 auf. Immer 2. Mose offen halten. Johannes 1,17. Da werden wir haargenau diese Aussage finden. Wer den Hebräerbrief kennt, der weiß, dass im Hebräerbrief in Kapitel 3 5 oder 6 Verse darüber geschrieben sind, wie Mose ein Vorläufer des Herrn Jesus ist. Da heißt es in Johannes 1,17, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Aha, das sind zwei Wege, den Weg des Gesetzes und den Weg der Gnade. Dann ist Mose ein Vorbild auf den Herrn Jesus. Mose vermittelt einen Weg zu Gott durch das Gesetz. Jesus Christus vermittelt einen Weg zu Gott durch die Gnade. Welcher von den beiden Vermittlern ist größer? Jesus Christus. Denn das Gesetz hat nicht funktioniert. Und genau das greift der Hebräerbrief auf und sagt, liebe Christen, wir haben so viel mehr als Mose. Was für einen dunklen Weg hat Mose seinem Volk Israel gewiesen? Was für einen hellen haben wir durch Jesus Christus in der Gnade? Und den Hebräern, ehemaligen Juden, sagt er, kehrt doch nicht wieder zu eurem Mose zurück, bleibt doch beim Herrn Jesus, ihr verliert ja sonst die Gnade. Also das sind die Zusammenhänge. So könnten wir jetzt hergehen und könnten das ganze Alte Testament symbolisch studieren. Es gibt viele Predigten, die das Alte Testament nur so auslegen. Wenn wir symbolisch auslegen, dann müssen wir uns an drei Grundsätze halten. Und das möchte ich sehr, sehr klar sagen. Symbolische Auslegung ist nicht einfach nur Fantasie. Ich lege nicht etwas in das Alte Testament hinein, sondern ich muss nehmen, was das Neue dazu sagt. Zum Beispiel sagt das Neue Testament etwas über Ägypten, was Ägypten bedeutet. Ja? Schlagen wir die Stelle auf. Offenbarung, Kapitel 11. Offenbarung, Kapitel 11, Vers 8. Da gibt uns die Bibel einen Hinweis, sonst dürften wir das, was wir jetzt machen, nicht so ohne weiteres tun. Offenbarung 11, Vers 8. Da heißt es von den zwei Zeugen, ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt. Sie heißt geistlich. Also übertragen zu bedeuten. Sodom und Ägypten. Wer hat nicht schon eine Predigt über Lot in Sodom gehört? Und was war die Auslegung? Ein Christ zieht von den Höhen der Gemeinschaft mit Gott, wo Abraham auf dem Gebirge lebte, mit Lot zusammen, in die Niederungen der Welt. Und Sodom wird dann als Bild für die Welt bezeichnet, ein Christ, der in die Welt zieht und dort lebt. Das ist biblisch richtig, das steht hier. Sodom bedeutet geistlich tatsächlich die Welt. Und im gleichen Atemzug wird Ägypten genannt. Also ist Ägypten ein Bild für die Welt. Lebt ein Mensch noch in Ägypten? Dann ist er noch nicht gläubig. Und so sagt man ja, bist du schon ausgezogen aus Ägypten? Nun, aufgrund der letzten Zeichnung, die ich dran hatte, würde das sehr klar werden. Wollen wir den Abschnitt schnell lesen? Wir sprechen darum von einer typischen Bedeutung. Mose wird als Befreier Israels zu einem Vorbild auf Jesus hin. Israel in Ägypten spricht von Menschen in der Knechtschaft Satans. Damit wird Ägypten zum Bild für die Welt. Und der Herrscher in Ägypten ist Pharao, der dann eben zum Bild für Satan wird. Also. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir haben eine Kinderstunde. Und wir illustrieren das jetzt. Wie können Kinder sehr bald und sehr schnell verstehen, was mit ihnen geschieht, geschehen muss, wenn sie sich bekehren sollen? Jetzt ein Gedankensprung. Ägypten ist ein Bild für die Welt. Der Sinai ist ein Bild für die Gemeinschaft mit Gott. Denn hier spricht der Gott mit seinem Volk, gibt ihm die Gebote, gibt ihm die Stiftshütte, gibt ihm die Opfer und nachher ziehen sie weiter nach Kanaan. Also Welt, Gemeinschaft mit Gott. Was für eine Lehre gibt uns das zweite Buch Mose, wenn es uns zur Lehre gegeben ist, wie wir gesagt haben. Wie komme ich von der Knechtschaft zur Herrlichkeit? Denn am Schluss von 2. Mose wird die Stiftshütte aufgestellt und in Kapitel 40, wollen wir das schnell aufschlagen, Vers 34, Kapitel 40, Vers 34, da bedeckte die Wolke der Herrlichkeit die Hütte des Stiftes und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die ist gebaut worden in Kapitel 40, eine Wohnung für Gott. Und jetzt zieht Gott
in seine Wohnung ein, in Kapitel 40, und das Volk Israel lebt jetzt in der Gemeinschaft mit Gott. Was ist die Lehre, die mir 2. Mose mitgibt? Wie komme ich von der Knechtschaft zur Herrlichkeit, zur Gemeinschaft mit Gott? Das ist die Lehre, die wir lernen in 2. Mose. Wie komme ich aus der Knechtschaft in die Gemeinschaft mit Gott, in die Herrlichkeit Gottes? Wenn ihr ein Wort suchen würdet, mit dem man das überschreiben kann, wie würde dieses Wort lauten? Wie kommt ein Mensch von der Knechtschaft, der Sünde, Satans, in die Gemeinschaft mit Gott? Ein Wort. Bekehrung wäre der Anfang. Bekehrung wäre nicht alles. Erlösung. Okay? Genau das Wort habe ich auch geschrieben. So. Merkt ihr, wie wir jetzt in einer Stunde genau das zusammengetragen haben, was uns Römer 15 sagte. Das Alte Testament ist uns geschrieben zur Lehre. Wir suchen die Lehre von 2. Mose. Wenn ich sie in ein Wort fasse, dann heißt diese Lehre Erlösung. Wenn ich ein Buch der Bibel studieren will, in dem der Begriff Erlösung aufgeschlüsselt wird, dann ist es das 2. Buch Mose. Ihr könnt Kommentare drehen und wälzen, wie ihr wollt. Es wird kein Kommentator geben, der über 2. Mose ein anderes Wort setzen kann. Erlösung. Ich kann es ein bisschen ausführlicher sagen. Ich kann sagen, die Lehre von 2. Mose heißt, wie kommt ein Mensch von der Knechtschaft zur Herrlichkeit? Zur Gemeinschaft mit Gott. Ich kann es im Geschichtsrahmen lassen und kann sagen, wie ist Israel aus der Sklaverei der Ägypter befreit in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes gekommen, in die Gemeinschaft mit Gott. Merkt ihr, jedes Mal ist die Aussage nur eine Beschreibung vom 2. Buch Mose. Also habe ich jetzt eine Flanell-Lektion für einen für die Kinder nicht ganz leicht zu verstehenden Begriff Erlösung. Wenn ich eine Jugendstunde halte und ich spreche über Erlösung, dann macht mal ein Brainstorming, nicht so eine ganz kurze Zeit, wo jeder mal seine Gedanken, die er hat, kundtut. Wo er einfach sagt, was kommt mir alles in Sinn, wenn ich an Erlösung denke? Dann würdet ihr staunen, wie lange es gehen wird, bis jemand auf den biblischen Begriff von Erlösung stößt. Weil wir geprägt sind von der säkularen Literatur, von der Medienlandschaft, in der Erlösung ja doch sehr irdische Merkmale aufweist. Befreiung. Erlösung ist ein ganz dicht besetzter Begriff der Bibel. Erlösung ist der zentrale Begriff unseres Menschseins. Was würde ich heute bedeuten, wenn ich nicht ein Erlöster wäre? Wenn ich nicht die Erlösung in Jesus Christus angenommen hätte? Also ist Erlösung die Grundlage. Kein Wunder, dass über Erlösung 25 Mal oder mehr in der Bibel gepredigt wird und dabei das Bild des Auszuges der Kinder Israel aus Ägypten in die Gemeinschaft mit Gott gezeigt wird. Also von der Knechtschaft zur Herrlichkeit. Das ist der Rahmen von 2. Mose. Und wenn wir den Rahmen begriffen haben,
dann wird uns auch auf Seite 1 unten die Erklärung von einer neuen Einteilung sehr deutlich. Dann kann ich ja sagen, Kapitel 1 bis 12 spricht darüber, wie die Erlösung geschieht. Wie kommt es dazu, dass Israel erlöst wird? 1 bis 12. Was geschieht, nachdem sie erlöst sind? Denn Gott übernimmt ja ihre Führung sofort beim Auszug. Wie führt Gott Erlöste? Und dann zieht er sie in die Gemeinschaft mit ihm in der Wüste, wo sie keine andere Ablenkung haben. Das ist ja der Segen von Freizeiten in Starnberg. Stellt mal vor, wir würden WDL in München, in Schwabing aufstellen. Was für Ablenkungen wären dort gegeben? Nein, nein, Gott hat in Weisheit den Berg Sinai gewählt. Es gibt für Israel keine Ablenkung, hundertprozentige Konzentration auf Gott möglich. Wenn nicht Ägypten in ihren Herzen geblieben wäre. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir dann später drauf. Also nimmt Gott Zeit mit einem Volk, Tage, Wochen, Monate zusammen zu sein, um sich ihnen bekannt zu machen. Viele, viele Predigten hat Mose zu halten. Viele Opferübungen sind einzuüben. In all den Monaten, fast ein Jahr lang, lebt Israel am Sinai, um seinen Gott kennenzulernen. Wie geschieht Erlösung? Wie werden Erlöste geführt? Und wie werden Erlöste auch bewahrt in der Gemeinschaft mit Gott? Das sind die Aussagen, die wir jetzt in dem zweiten Buch Mose miteinander studieren wollen und studieren können. Seite 2. Das Alte Testament ist uns gegeben zur Lehre. Was ist die Lehre von 2. Mose, ein Buch des Alten Testamentes? Erlösung. 2. Buch Mose ist das Buch von der Erlösung. Es zeigt das Unvermögen des Menschen, Israel in der Knechtschaft. Überlegt einmal, was wollte dieses Volk? Obwohl es so zahlreich war, in der Knechtschaft der Ägypter auch aus eigener Kraft tun. Unmöglich. Und so kommt Gott in dieses Volk hinein und offenbart seine Macht. Schlagt einmal 2. Mose 13 auf. Da ist ja Israel ausgezogen. Und nun spricht der Herr dieses Volk an und sagt zu ihm in Vers 3, gedenket an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, aus dem Diensthause gegangen seid, dass der Herr euch mit mächtiger Hand ausgeführt hat. Vers 9, darum soll dir sein Zeichen in deiner Hand, ein Denkmal vor deinen Augen auf des Herrn Gesetz sei in deinem Munde, denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Vers 14. Wenn dich heute oder morgen dein Kind fragen wird, was ist das, sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten aus dem Diensthause geführt. Vers 16. Und das soll dir ein Zeichen in deiner Hand sein, ein Denkmal vor deinen Augen, denn der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Was soll Israel über der Erlösung lernen? Erlösung ist das Werk Gottes in meinem Leben. Nun, das kann ich gerade so stehen lassen für mich. Erlösung ist das Werk Gottes in meinem Leben.
wenn jemand etwas tut in meinem Leben, dann sage ich Danke. Und ihr werdet feststellen, Christen, die lebendig in der Gemeinschaft mit Gott leben, sind Christen, die Tag für Tag danken für die Erlösung, in der sie stehen dürfen. Das ist eines der Geheimnisse eines fröhlichen Christen. Meine Erlösung ist nicht mein Verdienst. Meine Erlösung hat Gott vollbracht. Und jeden Tag, wenn ich meine Augen aufschlage, darf ich sagen, danke Herr, dafür, dass du mich erlöst hast. Erlösung geschieht ja passiv. Wie geschieht Erlösung, haben wir gesagt, heißt der erste Abschnitt. Die ersten 12 Kapitel. Und nach dieser Einteilung wollen wir nun dieses zweite Buch Mose noch einmal durchgehen. Wiederholen wir kurz, bevor wir hier einsteigen. In der Einleitung haben wir gesagt, eine Familie ist zum Volk geworden. Der Schlüsselvers von 2. Mose steht in Kapitel 3, Vers 7 und 8a. Ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten. Ich habe ihr Geschrei gehört, über die so sie drängen. Ich habe ihr Leid erkannt. Ich bin erniedergefahren, dass ich sie erlöse von der Ägypter Hand und sie ausführe aus diesem Land in ein gutes Land. Was ist die Lösung? Ausführen und einführen. Darf ich schon vorweg sagen, es gibt viele Christen, die bei der Bekehrung das ausgeführt werden, dankbar annehmen, sich aber nie dem Herrn zur Verfügung stellen, das heißt sich nicht einführen lassen, bleiben in der Wüste, irgendwo stecken. Man bleibt dann als Gläubiger unterwegs hängen, sagt man. Das sind Menschen, die die Erlösung nur halb angenommen haben, die Befreiung von der Fremdherrschaft, von der Satansherrschaft, aber nicht einführen in die Gottesherrschaft, nicht sich dem Herrn untergeordnet haben. Also der Schlüsselvers, ich habe euch gesehen in eurem Elend, ich werde euch erlösen und ausführen aus Ägypten und einführen nach Kanaan. Das ist der Schlüsselvers zu 2. Mose. Wir haben die Einteilung geschichtlich gesehen, wir haben über die Bedeutung gesprochen, bei der wir geschichtlich, heilsgeschichtlich und typisch reden, und wir haben eine Einteilung vor uns über das Thema Erlösung. Wie geschieht sie? Wie werden Erlöste geführt? Und wie werden Erlöste bewahrt? Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Studium des Buches und fangen bei Kapitel 1 an, nämlich wie geschieht Erlösung? Wie geschieht Erlösung? Nehmen wir noch einmal 2. Mose 1. Gehen wir zu diesem Volk in Ägypten. Vers 10. Wohlan, wir wollen sie mit List dämpfen, dass ihrer nicht so viel werden. Die Ägypter haben Angst. Sie wenden List an. Klingelt bei jemand bei dem Wort List etwas? Thea war listiger. Was gehört zur Strategie des Feindes? Ja, List. List. Halten wir uns nie für so klug,
dass wir der List des Teufels gewachsen wären. Pharao wendet hier List an. Vers 11, man setzte Fronvögte über sie, die sie mit schweren Diensten drücken sollten, denn man baute dem Pharao die Städte und so weiter. Wer im Dienste des Teufels steht, arbeitet für ihn. Wer im Dienste des Teufels steht, arbeitet für ihn. Wer im Dienste des Herrn steht, arbeitet für ihn. Eine Alternative dazu gibt es nicht. Es gibt keine dritte Lösung. Das heißt, auch ich kann mich jeden Tag fragen, wem diene ich? Dem ich diene, für den arbeite ich. Nun, diese Israeliten, sie dienten dem Pharao. Vers 13. Die Ägypter zwangen die Kinder Israel zum Dienst mit Unbarmherzigkeit. Kennen Sie eine der meistgenannten Eigenschaften unseres Gottes durch die ganze Bibel hindurch? Das ist ein bisschen kürzer, zwei Buchstaben fehlen. Barmherzigkeit. Pharao unbarmherzig. Satan ist unbarmherzig. Wo haben wir etwa im Neuen Testament eine gewaltige Geschichte, mit der wir das illustrieren können? Im Neuen Testament. So gibt es eine faszinierende Geschichte, wo man die ganze Unbarmherzigkeit der Welt, wenn man in ihren Dienst tritt. Aber jetzt waren wir schon ganz nahe vom verlorenen Sohn. Kennen wir ihn bei den Schweinen? Das ist der Weltlohn. Und wer von uns kennt das nicht? Missbraucht und mit Unbarmherzigkeit zur Seite gestellt. Ist ja viele seelische Knackse, die auch Christen leider noch mit herumtragen, haben damit zu tun, dass sie in der Welt einen Frust bekommen haben. Da ist man zuerst in der Welt sehr gesucht und gefragt gewesen, aber nur für bestimmte Dienste, und wenn die zu Ende waren, ist man zur Seite gesetzt. Unbarmherzigkeit ist ein Kennzeichen, Zwang ist ein Kennzeichen für die Welt. Und so könnten wir jetzt hineingehen und könnten in diesem ersten Kapitel miteinander eine ganze Stunde studieren, wie sieht dein Leben in der Welt aus? Wie sieht dein Leben unter der Herrschaft Satans aus? Wie sieht dein Leben eines Menschen aus, der nicht gerettet ist? Vielleicht sind einige hier, die sind schon als Kinder zum Glauben gekommen, in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Und manchmal rebellieren wir gegen eine solche Bekehrung. Wir wären viel lieber in der Gosse gewesen und hätten uns von dort bekehrt, dann wüssten wir auch, dass wir uns bekehrt haben. Das ist völlig falsch gedacht. Wenn ich lernen will, wie es in der Welt aussieht, dann brauche ich nur die Bibel zu öffnen. Ich brauche nur hier mich zu vertiefen in diese Verse. Ich kann eine ganze Evangelisationsstunde halten über 2. Mose 1 und kann den Menschen da abholen, wo er ist. Kapitel 5. Vers 9. Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht kehren an falsche Reden. Vers 9, Kapitel 6. Mose sagte solches den Kindern Israel, aber sie hörten ihn nicht vor Seufzen und Angst und vor harter Arbeit. Kennt ihr den heutigen guten Weltmenschen, der auf mehreren Hochzeiten tanzt, abends Weiterbildung betreibt und sie wollen ihn einladen zu einer Evangelisation? Was ist eine ganz einleuchtende und uns auch nicht einmal unfreundlich abfertigende Aussage? Ich habe keine Zeit, mit dem besten Willen nicht. Geht nicht. Ja, so sieht es aus. Der Teufel sorgt dafür, dass der Mensch nonstop berieselt und besetzt ist, damit er bloß keine Zeit hat, um das Evangelium zu hören. Und dann, wie manch einer von uns würde das zugeben, gibt der Herr uns mal Krankenhausaufenthalt oder sonst wo etwas, wo er einfach sagt, stopp! Und jetzt plötzlich höre ich ihn. Und das ist der Segen etwa einer Freizeit. Darum ist es so wichtig, auch wenn wir von hier wieder nach Hause gehen, dass wir solche Häuser wie hier füllen mit jungen Menschen, die in der Welt sind und die wir dort gar nicht erreichen mit dem Evangelium, weil sie keine Zeit haben. Sie sind voll beschäftigt, voll besetzt. Noch ist der Aufwärtstrend in ihrem Leben. Aber wie bald werden sie zur Seite gesetzt. Unbarmherzig. Das ist der Weltlohn. Okay, machen wir hier Pause. Da drüben ist Imbiss. Nebenan zur Erfrischung.